On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Eintracht Frankfurt entlässt das erste Mal seit 10 Jahren einen Cheftrainer. Die DHB-Männer schaffen es dann doch noch in die Hauptrunde bei der Handball-EM und im Wintersport geht es unter anderem um das Comeback von Noriaki Kasai und gleich 3 Oberhof-Weltcups, Rodeln, Langlauf und das erste Mal seit 2010 auch nordische Kombinationen voll gepackt. Das alles und noch viel mehr in Folge 311 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und ja, das erste Mal im neuen Jahr, muss man ja sagen, Hallöchen an David.
Ja, heute war bei uns im Radio Thema, wie lange darf man eigentlich noch frohes Neues sagen? Ja, von daher okay. Frohes Neues, Benny. Und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir blicken immer wieder auf diese Sportwoche zurück. Ja, die Streif liegt vor uns und die Eintracht hat ihren Trainer rausgeworfen. Und wir haben noch viel weiteres, auch abseits von Wintersport. Wir sind ja schon in der Woche der Halbfinals, wenn man so will, bei der NFL in Richtung Super Bowl. Also man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Von daher würde ich sagen, fangen wir doch einfach an mit dem klassischen Hinweis natürlich auch noch auf die Kick-Tipp-Spieltage aus der Fußball-Bundesliga. Wir hatten die englische Woche, da hat Marv out gewonnen. Das könnt ihr euch auch gerne gleich nochmal in einer anderen Folge anhören. Da kann Benny gleich noch was zu sagen als kleinen Tipp für euch. Und am vergangenen Wochenende hat den Spieltag 18 der liebe Marcel gewonnen. Das ist auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. Hat er schon ein paar Wochen nicht mehr gehabt. Zumindest nicht als Spieltagssieger. So, beste Grüße und du hast noch einen kleinen Hinweis auf Folge 310, bevor wir nach über Fußball sprechen.
Ganz genau, denn auch wenn nicht im altbekannten Trio, gibt es auch natürlich jetzt nach der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga unsere traditionelle Bundesliga-Hinrunden-Rückschau mit David und David, David Müller und David Bücker zusammen im Doppelpack diesmal. Der lohnt sich da, glaube ich, nochmal, um ganz gut zu rekapitulieren, was in der ersten Hälfte der Saison passiert ist, was es da schon für Trainerentlassungen gab, wie die Top-Teams so dastehen, ja, und welche Teams überraschen oder eben auch negativ von sich zu sprechen machen. Also hört auf jeden Fall rein in Folge 310.
Die Überraschung schlechthin ist die TSG Hoffenheim und die spielt als nächstes gegen die Eintracht. Wer bei der Eintracht auf der Trainerbank sitzt, das verraten wir euch vielleicht im letzten Take im Fußball, also unbedingt dranbleiben. Wir starten aber mit den Kurznews, Benny, und wir beginnen mit einer Erfolgsserie, die wir, glaube ich, gar nicht so krass auf dem Schirm hatten, aber immerhin haben wir sie jetzt auf dem Schirm und in der medialen Berichterstattung geht sie komplett unter. Die Rede ist von den deutschen Hallenhockey-Damen, denn die haben mit einem 5:2-Sieg gegen den EM-Gastgeber Tschechien den 18. EM-Titel von Deutschland geholt. Vormachtstellung in dieser Sportart. Mhm. Und noch dazu ein emotionales Event, denn die Torhüterin Julia Sonntag, die hat ihre Nationalmannschaftskarriere in diesem EM oder mit diesem EM-Finale beendet und die 34-Jährige hat jetzt in 105 Feldländerspielen ordentlich abgeliefert und unter anderem ja auch 2018 den Hallen-WM-Titel eingeheimst. Herzliche Gratulation.
Ja, ganz genau, in der Hektik, in der nach Neujahrshektik der vielen Sachen, die gerade im Sport passieren, ging das sicherlich bei vielen unter, aber ja, so eine Titelverteidigung, die muss natürlich hier auch, die ist ja auch absolut zu Recht ganz am Anfang unserer Folge zu finden. Aber David, ich glaube, so ein bisschen kribbelt es langsam schon. Es sind ein bisschen mehr als 2 Wochen. Dann geht schon die Olympischen Winterspiele los in Cortina und Mailand und in Antholz natürlich, um die Biathleten und Biathletinnen nicht komplett im Leerlauf zu lassen. 18 Tage noch bis zur Olympia-Eröffnungsfeier. Was macht das mit dir, David, wenn du das hörst?
Was macht das mit mir? Ich freue mich auf spannende Ticker-Tage. Ich habe mich jetzt nämlich eingetragen. Falls ihr die Eröffnungsfeier und die Schlussfeier nicht lesen könnt, öffnet den FAZ oder Zeit-Live-Ticker. Ihr seid da bestens informiert. Und ansonsten kann ich nur sagen, in 3 Wochen sind wir hoffentlich schon angekommen mit unserer Karre und den Schneeketten da in unsere Hütte und dann hoffentlich haben wir 4 schöne Wettkampftage vor uns. Wir versuchen euch da mit Input auch zu beliefern, wenn das logistisch alles funktioniert. Also ich sage mal, es kann losgehen. Heute zum Beispiel wurde ich in der Redaktion darauf hingewiesen, du sag mal Arminia, die stehen jetzt auf Platz 16 in der zweiten Liga, das nehme ich gar nicht mehr wahr. Klar, ich war jetzt am Wochenende auch anderweitig unterwegs, aber es ist gerade einfach Wintersport angesagt. Und ich glaube, wie Arminia spielt in diesen 3 Olympia-Wochenenden, das geht mir dann vielleicht auch mal mehr am Arsch vorbei, als es sonst der Fall ist.
Kann ja hinten raus dann gegen Mai dann wieder vielleicht ein bisschen wichtiger werden, wenn es dann wirklich um Abstiegskampf geht. Ja. Aber naja, da können wir uns auf jeden Fall was freuen. Genau, wir werden bei der Nordischen Kombi sein, wir werden beim Biathlon sein, wir werden Skispringen mitbekommen und auch ein bisschen Langlauf. Also das alles werden wir live vor Ort sehen, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir sind gespannt und halten euch da auch auf dem Laufenden. Es geht aber direkt weiter, denn der Weitsprungstar Malaika Mihambo wird bei der Hallen-WM in Torun im März nicht starten. Das hat jetzt auch der Trainer Uli Knapp gesagt. Die Prio liegt da gerade einfach auf dem Grundlagenaufbau für den Sommer, wo dann natürlich die wichtigste Phase des Jahres ansteht für die Freiluftsaison. Die EM findet ja statt im August in Birmingham. Da liegt einfach der Fokus gerade drauf. Ich glaube, für den Stand gerade für Mihambo absolut logisch.
Genau, da habe ich ja letzte Woche auch mit Lennart drüber gesprochen. Da ging es um die deutschen Läufer. Da ist eben Birmingham das große Highlight in diesem Jahr 2026. Natürlich auch wieder die Tour im Sommer, aber ich habe mir noch ein paar andere Radsport-Neuigkeiten für euch mitgebracht. Ich mach's ganz kurz. Jonas Vingegaard hat jetzt bestätigt, dass er den Double aus Giro und Tour fahren will. Und dieser Giro-Sieg, der fehlt ihm ja noch. Der hat zweimal die Tour und einmal die Vuelta gewonnen und es konnten insgesamt erst 8 Fahrer in der Geschichte des Radsports alle 3 Grand Tours innerhalb oder generell alle gewinnen. Und noch dazu gab es ein kleines Lob für Florian Lipowitz, der dieses Jahr, glaube ich, wirklich als Konkurrent in der Weltspitze angekommen ist nach seinem 3. Platz bei der Tour im letzten Jahr. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Hauptkonkurrenten. Vingegaard fährt für Wismar, Lipowitz fährt für Red Bull Bora Hansgrohe, die sich ja auch gut verstärkt haben. Das wird also spannend. Und nächstes Jahr übrigens beginnt die Tour de France dann mal wieder in Großbritannien. Ich glaube, 2007 war das mal der Fall. Jetzt ist dann Edinburgh der Startort am 2. Juli 27 und gleich 3 Etappen werden da durch Großbritannien führen. Erst durch Schottland, dann durch England und schlussendlich auch durch Wales. Die Frauen sind auch in Großbritannien unterwegs. Die sind unter anderem dann auch in London selbst am Start. So, und wir springen wieder zurück in diesen Sommer. Es ist so ein bisschen Fußballthema, aber eigentlich ja nicht nur, Benny. Was ist da jetzt, also wir müssen jetzt nicht en Detail über Donald Trump sprechen, aber das wirkt sich auch alles wieder aus. Auch mit Blick auf Olympia 28, ja.
Ja, insgesamt sind es ja mittlerweile 40 sanktionierte Länder, wo es jetzt wo die Einreise eben für Touristen insbesondere, aber generell für Menschen, die in die USA einreisen wollen, erschwert sind. Und für die WM 26, Olympia 2028, aus etlichen Nationen, aus Iran, Senegal, Elfenbeinküste, Haiti und Venezuela, solche Fans werden bei der WM oder bei anderen Events oder generell zum Urlaub natürlich auch oder für eine Reise nicht in die USA reisen können. Da gibt es jetzt einen Katalog, einen erweiterten mit Sonderregelungen, die gelten jetzt auch für Formel-1-Rennen, NBA, NFL und NHL. Aber ja, was da passiert, alles irgendwie sehr undurchsichtig. Ich glaube, viele, selbst die können, werden sich überlegen, ob sie hinreisen. Einfach, weil man davon ausgehen muss, dass man mitten auf der Straße plötzlich besser seine Papiere dabei hat, weil man sonst für ein paar Tage im Knast landet. Oder das. Also, brutal, was da aktuell abgeht. Und ja, zwischendrin ist immer noch irgendwie der Gedanke im Hinterkopf, was sich Donald Trump eigentlich noch durchsetzt, ob er nicht vielleicht sogar die ganze WM am liebsten nicht doch in den USA stattfinden lassen will. Also
ja, und was oder wie groß die USA bis dahin ist, das weiß man ja auch nicht.
WM-Spiel in Grönland,
nach seiner Ansicht. Weiß ich nicht, aber naja.
Egal.
Da müssen wir uns jetzt nicht hier rein versteifen. Wir haben noch genug auf unserer Liste. Wir sprechen noch mal ganz kurz über die Rallye Dakar. Vielleicht hat Donald Trump hier auch schon gewonnen, aber dieses Jahr nicht, denn es war Nasser Al-Attiyah. Der hat das gleich zum 6. Mal gemacht und Dacia hat sich gefreut. Die sind nämlich neu da eingestiegen und haben jetzt gleich den Sieg eingeheimst und da waren echt alte Haudegen dabei. Also Sebastian Loeb muss ich euch, glaube ich, nicht vorstellen. Matthias Ekström ist da mitgefahren. Also das ist ganz, ganz großes Kino, was da im Rallye-Sport immer an Oldies unterwegs ist. Und jetzt von einem Oldie zum nächsten Oldie. Wir haben es eben gar nicht angeteased, aber natürlich ist auch das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres im Tennis gestartet. Wir sprechen jetzt über die Australian Open und dann über die Handball-EM-Vorrunde. Wir starten mit Tennis und da ist es tatsächlich erstmal die Vorbereitung von Tatjana Maria gewesen, wo wir uns gefreut haben, dass sie ganz gut reingestartet ist, weil sie auch gegen Venus Williams gewonnen hat. 45 Jahre alt. Mhm. Sie hat auch jetzt bei den Australian Open ihren Auftritt Auftakt gehabt, ist allerdings da gleich gescheitert, aber aus deutscher Sicht eben ist es losgegangen. Es gab diesen One-Point-Slam, ich würde sagen, wir verweisen an dieser Stelle auf die sehr empfehlenswerte erste Folge im neuen Jahr von Becker Petkovic, falls ihr euch mit dem One-Point-Slam noch nicht beschäftigt habt, und ich weiß gar nicht, ob Benni was mit davon mitbekommen hat, was es damit auf sich hat.
Ja, habe ich eine Geschichte drüber
kannst
gelesen.
Ja, gerne noch kannst du ja gerne noch einen Satz zu sagen und danach blicken wir mal auf die deutschen Erstrundenergebnisse, die wir schon kennen von den Australian Open.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, trifft beim One-Point-Slam in Melbourne eben ein Amateur dann immer auf einen Profi und es geht eben um einen Punkt. Und wer diesen Punkt am Ende gewinnt, bei einem Punkt hat der Amateur natürlich auch eine gute Chance zumindest. Dann
die dürfen auch einen Doppelfehler haben, die Profis nicht, das ist der Unterschied.
Und da geht es eben um ein riesiges Preisgeld, insgesamt dann eben 1 Million australische Dollar, was ungefähr 570.000 Euro sind. Und nur um sich das nochmal auf die Zunge zergehen zu lassen, der Amateur Jordan Smith hatte vorher $6,400 eingespielt in seiner Karriere. Das heißt, ja, ein großes Vielfaches davon hat er sich jetzt durch einen Punkt, den er gewonnen hat, geholt. Also interessante Sache. Könnte man sich auch für andere Sportarten überlegen eigentlich, oder? So Darts zum Beispiel?
Nur einen Pfeil werfen, oder was soll
genau.
Das denn sein? Ja, ist, Wahnsinn, okay. Ja, alles klar. Analogien noch und nöcher. Ich bin fasziniert. Wie wäre es mit so einem Elfmeterschießen? Naja, gut.
Tja.
Dann kommen wir zu den Australian Open selbst. Wir können euch sagen, dass Janne Kampfmann ins Hauptfeld nachgerückt ist. Das heißt, wir haben 4 und 4. 4 Herren, 4 Damen im Einzelhauptfeld aus deutscher Sicht. Zverev, Altmaier, Struff, Hanfmann und Liz Siegemund, Maria Seidel. Dazu natürlich auch die Doppel. Die gehen jetzt am Dienstag los und aus deutscher Sicht können wir sagen, zweimal weiter. Bisher Dieter Bohlen, Daumen hoch für Jannik Hanfmann und für Sascha Zverev. Raus allerdings schon Tatjana Maria, Ella Seidel, Kollege Altmaier und, ja, aus Schweizer Sicht, Benni, während wir die anderen deutschen Ergebnisse noch gar nicht haben, Stan the Man ist weitergekommen. Zum
ja, mittlerweile 40 Jahre alt, der Schweizer, und es reicht nochmal tatsächlich für eine Runde 2 bei einem Grand Slam. Bei dem Grand Slam, den er 2014 gewonnen hat. Auch das muss man natürlich noch dazu sagen. Und ja, er ist, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, der zweitälteste Spieler, dem das jemals gelingt, eine zweite Runde hier bei den Australian Open zu gewinnen. Also der Mann ist noch im Saft, will ja am Ende des Jahres wahrscheinlich seine Karriere beenden, aber will das nicht, bevor er hier noch nicht das ein oder andere Spiel gewonnen hat. Also hat mich sehr gefreut.
So schaut's aus, mich auch. Dann ging es, und damit springen wir zur Handball-EM, heute Abend, wir nehmen auf, ganz spät am Montag, den 19.01., um den Job von Alfred Gislason. In Jesse Wellmer-Manier, wie lange habe ich meinen Job noch? Saß der nach dem Spiel dann bibbernd da und hat sich gefreut, dass die Deutschen es geschafft haben, Spanien zu besiegen, nachdem das erste Spiel gegen Österreich gewonnen wurde, das zweite gegen Serbien aber verloren ging. Am frühen Montagabend dann, Klammer auf, warum wird sowas nicht gleichzeitig ausgetragen, war am letzten Gruppenspieltag der Vorrunde Österreich gegen Serbien erfolgreich und die Deutschen hatten damit ein bisschen Durchatmen vergönnt oder war ihnen vergönnt vor diesem Spiel gegen Spanien. So ist der Hauptrundeneinzug jetzt klar, auch wenn man dieses Serbien-Spiel jetzt schön rausstreichen kann. Gucken wir mal, was noch geht für das deutsche Handballteam. Wie optimistisch dürfen wir denn sein, dass sie am Ende, was ist es am Ende, glaube ich, für an die 600.000 Euro ausgeschüttet bekommen, als das mit dem EM-Titel funktioniert, wenn über 20 Spiele eingesetzt werden.
Tja, es ist für mich wirklich schwierig zu sagen nach diesen 3 Spielen, weil wir wirklich alles gesehen haben, ne? Also wir haben eine solide Performance gegen Österreich gesehen, wir haben jetzt hinten raus wahrscheinlich die beste Partie jetzt gegen Spanien gesehen, und wir hatten eine kohlrabenschwarze zweite Hälfte in der zweiten Partie, ne? Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Also da ging einfach gar nichts. Da ging gerade in der Defensive, die ja immer so als das Prunkstück der Mannschaft zählte, da ging wirklich gar nichts, auch offensiv wenig hinbekommen. Und dann eben aus dem Nichts aber der Sieg gegen die beste Mannschaft, ich glaube, das kann man durchaus sagen, so formtechnisch, oder den besten Gegner in der Gruppe, 34-32, obwohl er ja sogar ein Unentschieden schon gereicht hatte. Beruhigend, ich denke, jetzt nimmt man tatsächlich auch den Rückenwind mit. Ich glaube, das Momentum, das hat man jetzt schon. Ich meine, da kam ja auch viel Pech dazu noch dazu in der im zweiten Spiel, unter anderem dieser Timeout-Fehler von Gislason, aber auch dann das Tor, was von Juri Knorr zur Führung, was dann zurückgenommen wurde, weil die Mannschaft dann noch halb auf dem Platz stand. Also da kam viel zusammen. Dennoch, am Ende steht das Weiterkommen und ja, jetzt geht es aber jetzt wirklich um jedes einzelne Spiel, ne?
Ja, absolut. Also das Vorrundenhaus wurde abgewendet. Das wäre auch mit die schlechteste EM-Platzierung der Geschichte gewesen, schreibt auch der Kicker. Und jetzt wird es natürlich schwierig, weil Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal jetzt nicht die perfekten Gäste sind oder Gegner sind, um sich da nochmal in den Rausch zu spielen, weil die ordentlich Schwierigkeiten aufweisen. Da sind wir also gespannt und drücken die Daumen, wie es dann für das deutsche Team weitergeht und blicken aber auch nochmal ganz kurz auf eine andere Nation, die mit dabei ist beim Turnier in Skandinavien, nämlich die Färöer. Da ist ja das ganze Land schon hin gereist. Rund 6.500 Fans waren in Oslo dabei. Es sind 12% der kompletten Bevölkerung dieses Landes, die beim 37-24 über Montenegro den allerersten EM-Sieg der Verbandsgeschichte gefeiert haben. Das Ganze ist ja quasi eine Großfamilie. Und wer weiß, morgen Abend im letzten Gruppenspiel, vielleicht geht es ja sogar noch in Richtung Hauptrunde mit den Färöer. Das wäre auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. So, absoluter Wahnsinn ist es auch, was wir hier an Wintersport-News für euch vorbereitet haben. Deswegen machen wir nach einer kurzen Pause gleich weiter mit dem Saisonfinale von Bob und Skeleton in Altenberg, mit den Europameisterschaften in Rodeln in Oberhof, und nachher gibt es natürlich noch viel mehr. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take mit Wintersport Teil 1. Wir melden uns aus Altenberg. Hier wurde der letzte Weltcup des Winters schon ausgetragen. Ja, das geht tatsächlich in Bob und Skeleton immer ein bisschen schneller. Die haben jetzt natürlich noch die großen Events vor sich, natürlich mit den Olympischen Winterspielen. Aber Weltcup ist erstmal vorbei und wir haben aus deutscher Sicht einiges zu feiern. Zum einen ist Jacqueline Pfeiffer in der Gesamtendabrechnung des Weltcups im Skeleton auf Rang 2 gelandet, hinter Kim Mählemans. Hat jetzt auch hier beim Weltcup-Finale in Altenberg nochmal einen Sieg eingeheimst vor Susanne Kreher, also gleich ein deutscher Doppelerfolg. Bei den Herren ist Christopher Grotter auf die 2 gefahren. Und dann gibt es natürlich noch aus den Bob-Wettbewerben ganz, ganz Gutes zu berichten. Ja, auch das Skeleton-Mix-Team hat das deutsche Team gewonnen, weil wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn im Monobob hat sich Laura Nolte die Kristallkugel gesichert. Da hat am Ende der dritte Platz hinter Kelly Amproster, Humphreys und Bree Walker gereicht, um diese Kristallkugel eben zu sichern. Lisa Buckwitz ist noch Vierte geworden und damit wird sie in der Gesamtweltcup-Abrechnung Dritte. Also auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und Laura Noltes Erfolgsbilanz ging noch weiter, denn auch im Zweierbob hat sie sich die große Kristallkugel geholt, den Gesamtweltcup gesichert mit dem Sieg in Altenberg. Kim Kalicki wurde dort Dritte. So, und jetzt die Frage an dich. Wir haben uns ja dieses Jahr noch gar nicht gehört, Benni. Zu Renika Ido frage ich dich nachher noch, aber wie sehr hat dich denn bei den Europameisterschaften in St. Moritz der Europameistertitel unseres Mittelhessen Adam Amur geärgert, der jetzt dann sowohl Francesco Friedrich als auch den auf Abschiedstour befindlichen Johannes Lochner ausgestochen hat?
Warum soll mich das denn ärgern? Also das ehrlicherweise fand ich das, habe ich das.
Dein Duell ist aufgebrochen worden.
Ja, das wird ja auch irgendwann mal langweilig. Das ist dann auch mal okay, wenn das eine Woche bei einem großen Event dann mal nicht der Fall ist. Für Adam Amur freut es mich einfach, weil der Mann zeigt einfach wöchentlich richtig stabile, gute Leistungen, um nicht zu sagen Weltklasse, aber steht eben ständig als dritter Deutscher natürlich immer im Schatten von Lochner und von Francesco Friedrich. Deswegen umso toller, dass es dann auch mal sogar für einen größeren Titel reicht. Hat mich tatsächlich mehr gefreut. Aber wie wir jetzt wissen, zumindest im Zweierbob wissen wir da jetzt ja schon mehr. Der Gesamtweltcup, der geht da an Johannes Lochner, der sich ja schon jetzt so in den letzten anderthalb Jahren an Francesco Friedrich vorbeigemausert hat, holt jetzt den 6. Sieg im 7. Rennen und damit ist es eben jetzt auch am Ende der Sieg im Zweierbob jetzt im Gesamtweltcup, wie du schon richtig meintest. Das waren jetzt die Weltcups für diesen Winter. Im Viererbob gewann ja Lochner auch vor Friedrich Anamur, auch da übrigens die Top 3, alle deutsch also. Da setzt sich also was fort. Und ich meine, vielleicht bedeutet ja auch das Ende der Karriere von Lochner, der ja seine Karriere nach Olympia beenden wird, dann ja so auch eine neue Rivalität mit Adam Amur. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Das Generationenduell wird es ja dann sogar.
So.
Ja, großartige Perspektiven doch für den deutschen Bobsport. Wir haken das an der Stelle mal ab, Benny, aber wir werden das natürlich in Cortina nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Zwar nicht wir direkt vor Ort, aber ich nenne euch ja nur mal eine der zahlreichen Entscheidungen am letzten Wettkampftag, wo auch die Schlussfeier ist. Neben dem 50 Kilometer Langlauf der Frauen, nämlich an dem Vormittag, auch der Viererbob. Also da kann man mal ganz getrost das Schlafen sein lassen, damit man da frühmorgens vor der Glotze sitzt. Und dann gehen wir mal nach Oberhof in den Thüringer Wald zum ersten von den drei Weltcups, die da am Wochenende stattfanden. Neben nordischer Kombination und Langlauf, nämlich Rodeln. Und dieser Rodel-Weltcup war gleichbedeutend auch die Europameisterschaft. Und auch da kann ich euch sagen, es lief aus deutscher Sicht so gut, wie es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Bei den Herren gibt es Silber und Bronze für Felix Loch und Max Langenhahn. Österreich ist da am Ende ganz vorne am Start. Wir haben bei den Frauen einen Sensations-Europameistertitel von Merle Fräbel, die als 22-Jährige sich auf ihrer Heimbahn zur Europameisterin kürt. Und die Altmeister haben auch zugeschlagen bei den Doppelsitzern der Männer. Tobi Wendel vor Tobi Alt und Eggert Müller auf Platz 2. Und für Wendel Alt, man glaubt es kaum, erster EM-Erfolg seit 2019. Und Benni, es kann eigentlich gar nicht viel schöner werden. Die Doppelplatzierung an sich schon ein Traum, auch bei den Männern. Selbst Olympia-Nicht-Qualifizierte sind hier auf Platz 4 aus deutscher Sicht. Aber auch die Frauen-Doppelsitzer Degenhardt Rosenthal gewinnen und die Teamstaffel. Das heißt, bis auf den Herren-Einzel gehen alle Goldmedaillen oder bleiben vielmehr in Deutschland.
Ja, komplett abgeräumt. Also Dominanz bestätigt. Was anderes kann man hierzu, glaube ich, nicht sagen. Also sobald es in die Eisbahn geht, da sind wir einfach ganz gut besetzt nach wie vor. Da ist wirklich, ganz im Gegenteil als in anderen Wintersportarten, da ist wirklich etwas Konstanz drin, die auf diesem Niveau auch wirklich unfassbar ist. Kein Team kommt da auf diesem Niveau mit in dieser Konstanz. Und das ist spricht für die Arbeit der Teams in der Eisbahn.
Genau, so ist es. Wir haben da jetzt natürlich zahlreiche Nominierungen, die uns auch bei Olympia dann erfreuen werden. Hoffentlich. Es gibt jetzt noch eine Generalprobe. Der ganze Tross bleibt in Oberhof und das ist dann der letzte Weltcup, bevor es dann zu Olympia geht. Und nach Olympia gibt es hier dann noch zwei Weltcups. Also anders als bei Bob und Skeleton ist da noch nicht Schluss. Die Bahn in St. Moritz muss noch ein paar Wochen halten, denn da wollen die auch noch unterwegs sein. Saisonfinale dann Anfang März in Altenberg. So, und wir machen eine kurze Pause und melden uns dann wieder, nicht mit Eiskanal, sondern mit ganz viel Eis, aber fast noch schnelleren Geschwindigkeiten. Skialpin, Wengen, die längste Abfahrt des Jahres. Wir haben aber auch ganz sensationelle Ergebnisse von Emma Eicher im Skialpin. Darauf gilt es vorauszuschauen im Skialpin. Bis gleich.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns in diesem Take wieder mit Skialpin. Ja, was soll man sagen, Benni? Viel besser gelaunt kann man doch als Wintersportfan gar nicht sein in den Tagen zwischen Wengen und Kitzbühel.
Das mag sein. Also und wenn dann tatsächlich noch das dazukommt, was so in dieser Zeit passiert ist, auch aus deutscher Sicht.
Bei den Frauen noch.
Genau, bei den Frauen. Ich meine, eigentlich müssen wir über Emma Reich-Eicher reden, oder eigentlich müssen wir das doch direkt vornehmen, oder, David?
Ja, zieh nach vorne, klar.
Genau, denn, also, warte mal, war das jetzt nicht sogar zwei Weltcups in den letzten Wochen? Das habe ich selbst gar nicht mehr geschrieben.
Ja, tatsächlich. Ja, es war auf jeden Fall bei weitem nicht der erste Erfolg, insgesamt der vierte, der zweite in dieser Saison. In St. Moritz hat sie ja schon einmal gewonnen.
Ja.
Und das Wochenende jetzt war ein Bombenwochenende aus deutscher Sicht. In der Abfahrt von Tarvisio hat ja den Weltcup-Comeback oder das Weltcup-Comeback gefeiert. Emma Eicher auf 5, Lindsay Vonn auf 3, Kira Weidle-Winkelmann auf der 2 und im Super-G, Leute, wurde es noch besser. Emma Eicher gewinnt vor Lindsay Vonn und Esther Ledezka. Viel besser kann ein Podest nicht aussehen.
Das ist wirklich unfassbar. Also in dem Speedrennen von Lindsay Vonn und vor Esther Ledezka. Ich glaube, ja, dieses Podium, das hätten wir uns vor wahrscheinlich einem halben Jahr noch nicht vorstellen können in dem Ausmaß. Tatsächlich komplett eigentlich. Und ja, also Emma Eicher, was die für einen Weg gemacht hat in den letzten zwei Jahren, ne? Wie die sich da in diesem schwierigen Feld der Speedläuferin, was man ja wirklich sagen muss aus deutscher Perspektive, ne, wo es ja regelmäßig sich um Einzelkämpferinnen handelte, sich da so, so da vorne reinbeißt in die Weltspitze und eben einfach ja auf Niveau einer Lindsay Vonn oder sogar davor rangieren kann. Faszinierend.
Ja, gut, Lindsay Vonn ist eh eine andere Welt. Das ist ja sowieso eigentlich noch eine Geschichte für sich, aber wirklich grandios, was Emma Eicher da im Moment abzieht. Ich hoffe, dass die Nerven bei Olympia auf dem Tofana-Schuss, wie man ja so schön sagt, nicht verzagen. Kira Weidle-Winkelmann auch im Super-G mit einem guten Ergebnis auf Rang 8. Und aus italienischer Sicht muss man auch mal hervorheben, Nicole De Lago, die nämlich in der Abfahrt erfolgreich ist vor Weidle-Winkelmann und damit ihren allerersten Weltcup-Erfolg feiert im 133. Rennen, während Lindsay Vonn es tatsächlich fertiggebracht hat, in allen 5 Abfahrten dieses Weltcup-Winters auf dem Podest zu stehen. Also das kannst du auch keinem erzählen. So, und ich denke mal, dieses Damenspektakel setzt sich in den nächsten Tagen noch fort. Dann können wir das nämlich kurz abhaken. Es gibt einen Riesenslalom morgen am Kronplatz, bevor dann die Damen in der Spindlermühle mit dem Technikwochenende unterwegs sind. Also erstmal ein bisschen Erholung für Emma Eicher. Und jetzt blicken wir zu den Herren. Leider nicht komplette Distanz, aber trotzdem ein bisschen verkürzt in Wengen. Ohne Alexander Amod-Kilde, der zurück ist, aber nicht eben in Wengen mit dabei war. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, den Nachtslalom in Flachau unter der Woche, ja, den verschweigen wir mal bei den deutschen Frauenerfolgen. Die italienischen Überraschungserfolge gingen weiter. Giovanni Franzoni gewinnt den Super-G am Lauberhorn. Marco Odermatt geschlagen, aber nur im Super-G, denn zum vierten Mal in Serie holt er sich die Lauberhornabfahrt. Das haben nicht mal Beat Feutz und Franz Klammer geschafft.
Ja, dieser Mann ist wirklich einfach das Nonplusultra aktuell. Ich glaube, was anderes kann man da bei der Abfahrt nicht sagen. Und dennoch ist es schön zu sehen, dass dann auch da so Überraschungen wie von Giovanni Franzoni, wenn auch nicht so häufig, mal stattfinden können, weil der kam ja wirklich jetzt aus dem blanken Nichts. Dementsprechend ja absolut zu Recht, dass der auch durchaus medial so oft aufgegriffen wurde, wie ich es gesehen habe. War auch aus italienischer Sicht eine tolle Geschichte.
Ja, genau. Aus deutscher Sicht, na, ich sag mal so, da waren die Ergebnisse jetzt nicht ganz so berauschend, ehrlicherweise. Also wir haben Simon Jocher einen 27. Platz im Super-G. Wir haben dann ebenso Simon Jocher einen 22. Platz in der Abfahrt. Und dann natürlich gibt es in Wengen auch noch den Slalom. Haben wir uns ja letzte Woche schon drauf gefreut. Am Ende mit Adley Lee McGrath als Besten, der da in der Rangliste steht. Und Lino Strasser mit Platz 11 kann da auch nicht wirklich zufrieden sein. Ist so ein bisschen, ja, schwach generell, wenn man jetzt sich die ganzen Saisonleistungen anguckt. Hat erst eine Top-10-Platzierung eingesammelt. So ganz will das noch nicht so hinhaut beim Mann vom TSV 1860 München. Sebi Holzmann auf 24. Ich habe auch gelesen, Alex Schmid hat sich, soweit ich das gelesen habe, auch verletzt jetzt die Tage. Also es sieht alles nicht so ganz rosig aus bei den deutschen Technikherren. Da müssen wir noch ein bisschen Daumen drücken. Aber ja, vielleicht geht es ja in Kitzbühel bergauf, weil da ist Lino Strasser traditionell gar nicht so schlecht aufgelegt, Benny. Und es wird spektakulär, das ist ja klar. Wir haben auch hier Super-G, Freitag, Abfahrt, Samstag, Sonntag, Slalom und dann, meine Lieben, Damen und Herren, nächste Woche gibt es ja auch noch den Nacht-Riesenslalom und Nachtslalom in Schladming. So, Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder haben sich schon mal warm gemacht in der Kommentatorenkabine.
Oh, das wird ein Genuss wieder. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, also ich glaube, so richtig pausieren vor Olympia ist für uns nicht, weil da ist echt so viel noch im Start, worauf man Bock hat, bevor es dann auch bei Olympia losgeht. Ja, auch im Alpinen, wo wir uns, glaube ich, echt drauf freuen können. Und ja, David, worauf wir uns auch noch freuen können, ist ja der letzte Weltcup im Biathlon in Nove Mesto vor den Olympischen Spielen. Aber darauf schauen wir erst nach der Pause.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Biathlon und Skispringen. Und dann sind wir nämlich, Benni hat es eben schon erwähnt, vor Nove Mesto ist ja nach Ruhpolding beim letzten deutschen Weltcup dieses Jahres. Wir sind in der Chiemgau Arena und wir sind bei einem Wochenende, das uns Staffelwettbewerbe, zwei Sprints und zwei Verfolger gegeben hat, Benni. Und jetzt nimm uns doch gerne mal mit auf eine Reise durch deine Sportart, die ich viel zu selten in diesem Winter ohne dich oder mit dir besprechen konnte. So rum ist es.
Das stimmt. Ja, Ruhpolding war ein durchwachsenes Pflaster für die Deutschen, kann man, glaube ich, sagen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt chronologisch an, und zwar mit den Staffeln. Zunächst einmal, ja, das deutsche Quartett bei den Damen. Am Ende nur ein Rang 6 über eine Minute Rückstand. Unter anderem eben auch wegen der Strafrunde bei Franziska Preuß als Schlussläuferin. Das war unerwartet schwach hinten raus. Ganz vorne ging es aber richtig zur Sache. Am Ende Norwegen ganz knapp vorne in einem dramatischen Schlusssprint gegen Lisa Vitozzi aus Italien und da eben dann auch noch die Schwedinnen rund um Hanna Öberg. Aber auch da hat es schon aus deutscher Sicht gezeigt. Julia Tannheimer, die 20-Jährige, die als zweite Läuferin echt einen guten Job gemacht hat und sich da so ein bisschen herauskristallisiert hat aus deutscher Perspektive. Bei den Männern wiederum, ich meine, bei den Damen haben wir ja, glaube ich, sogar schon zwei Podestplätze in der Staffel gesehen in diesem Winter. Bei den Männern hat es das noch auf sich warten lassen. Und dazu hat es jetzt immerhin in Ruhpolding gereicht. Ein starker dritter Platz. Am Ende nur 5 Nachlader. Gerade Schlussläufer Philipp Navrat im Ziel nur 7,9 Sekunden hinter dem siegreichen Franzosen. Norwegen auf Rang 2. Navrat, wenn der fehlerfrei schießt, kann der mit seiner Laufleistung ganz nach vorne laufen. Das wissen wir mittlerweile. Bei wem es tatsächlich leider mit der Laufleistung aktuell nicht bis ganz vorne reicht, so ehrlich muss man sein, das ist bei Franziska Preuß. Schönen ja. Sprint hinter sich gebracht mit einem 5. Platz, aber es reicht eben über die 7,5 Kilometer einfach nicht. Trotz fehlerfreiem Schießens zu einem Podestplatz. Am Ende eben, wie gesagt, in Anführungszeichen nur Platz 5. Sonst kann man, glaube ich, in dieser Woche auch noch konstatieren, dass Selina Grotjan immerhin ein starkes Ergebnis eingefahren hat und sich zweifach direkt das Olympia, also zweimal die halbe Norm erfüllte, zweimal in die Top 15 gefahren ist, 15. und 13. in Sprint und Verfolgung. Das ist, glaube ich, auch noch toll für die junge Athletin. Also gerade mit Tannheimer und mit Grotjan haben wir da wirklich zwei junge Talente in den Startlöchern, die echt, glaube ich, Versprechen für die Zukunft sind. Und ja, ich glaube, über die Verfolgung und den Sprint der Männer müssen wir gar nicht so viele Nerven verlieren. Ein paar Top-10-Plätze dabei gehabt, aber ja, so richtig viel Spaß macht das jetzt nicht. Die ganz, ganz großen Ergebnisse nach vorne gibt es nicht. Aber wie gesagt, hoffen wir, dass dieser Podestplatz in der Staffel der Männer und die beiden Podestplätze der Frauen, die wir schon gesehen haben, so ein bisschen Hoffnung auf zumindest eine Medaille bei der Staffel bei Olympia machen.
So ist es. Wenn ihr das hört, jetzt quasi heute, Dienstag, wird dann das letzte, 5. Ticket vergeben bei den Herren, weil Navrat, Zobel, Strelo und Philipp Horn in Antolz mit dabei sein werden bei den Olympischen Spielen. Aber der 5., der wird sich dann eben noch entscheiden. Und das werden wir dann also auch wissen, bevor es in dieses letzte Wochenende vor Olympia geht, das am Donnerstag startet in Tschechien, in Nové Město, mit dem Kurzeinzel der Männer über 15 Kilometer, Freitag bei den Damen. Wir haben Samstag Single Mixed und Mixed und dann guckt Benni mindestens mal den Sonntag, weil da die Massenstartwettbewerbe auf uns
warten.
Das Geht doch noch. Sehr gut. So, und dann denken wir uns ja natürlich auch immer, geht doch, wenn folgendes Phänomen passiert. Man stelle eine Olympiaschanze irgendwo ins Nirgendwo und dann ist da nie wieder ein Skisprung-Weltcup. Anders ist es gelaufen im sensationellen Zhang Jiakou. Ich sag mal so, es waren nicht ganz so viele Zuschauer da beim Frauenweltcup an diesem Wochenende, aber immerhin wurde es genutzt. Allein der Versuch ist ja schon mal viel wert. Wir blicken nach Übersee zum Skisprung-Weltcup nach Sapporo bei den Damen und nach Zhang Jiakou nach China zu den Sapporo zu den Herren, Zhang Jiakou zu den Damen, so ist es, ganz langsam. Aber vorher die Frage an Benny: Renny Kaido, Bergisel, erster Weltcup-Sieg der Karriere. Es ist schon 2 Wochen her. Trotzdem musst du an dieser Stelle nochmal 2 Sätze dazu sagen.
Ja, irgendwie ist es ja bezeichnend und irgendwie logisch, dass dann der erste Weltcup-Sieg auch noch bei der Vierschanzentournee fällt. Das hat mich natürlich auch nochmal besonders gefreut. Aber ja, der Mann tritt wirklich so langsam in die Fußstapfen von Ryoyo Kobayashi und das ist toll zu sehen, dass es auch so schnell ging, ehrlicherweise. Trotzdem gleichzeitig habe ich beim ersten Weltcup-Sieg von ihm jetzt gedacht, krass, dass das erst der erste ist. Irgendwie hat man das Gefühl, der ist schon so oft jetzt vorne mit dabei gewesen, das musste doch jetzt mal reichen. Aber nee, bisher war es nicht der Fall, jetzt dann endlich. Und ja, man kann ihm nur wünschen, dass er sich da vorne reinbeißt und da jetzt Hunger auf mehr bekommt. Mein Eindruck ist jedenfalls, ja, der hat da schon Bock. Und ich denke mal, die Chancen auf mindestens eine Medaille, die sehen auch bei den Olympischen Spielen nicht so schlecht aus.
Ja, gut, den Satz nehme ich auch gerne noch
mit. So, den speichern wir uns.
Ähnlich gut in Form ist auch Ben Bayer im Continental Cup gewesen, deswegen durfte der auch Weltcup-Luft schnuppern, aber vorher noch eine schlechte Nachricht oder eigentlich eine gute Nachricht. Aus dem Skispringen, denn Magnus Brevik, der Cheftrainer der Norweger, wurde jetzt für 18 Monate gesperrt, rückwirkend wegen dieses Anzugsskandals in Trondheim bei der WM. Vorfang und Lindwig kriegen jetzt weiter keine Strafen aufgebrummt. Ich denke, dazu haben wir in den letzten Monaten schon genug gesagt. Philipp Raimund ist zurückgekommen für Sapporo. Und dann ist es natürlich nicht nur das Wochenende von Renny Kaido gewesen zu Hause, sondern auch die große Gelegenheit für Noriaki Kasai, endlich mal wieder in einem Weltcup-Zirkus mit dabei zu sein. Die schlechte Nachricht vorneweg, er hat es leider haarscharf nicht geschafft. Er qualifiziert sich nicht für den Wettbewerb, wird 3 Plätze hinter Ben Bayer zum Beispiel am Freitag früh deutscher Zeit 55. in der Qualifikation, am Ende ja so knapp 6 Punkte, aber er hat sich unter anderem platziert vor David Rügel, Andrew Urlaub, Muhammad Ali Vedir, also durchaus besser geschlagen als auch andere Leute aus seiner Altersklasse, Heung-Chul Choi, der zum Beispiel,
oder ah, ja, gut.
abgeschlagen letzter geworden ist. Und in der Qualifikation für den zweiten Wettbewerb hat es leider auch nicht funktioniert. Noriaki Kasai dort aber immerhin vor der Startnummer 1 platziert. Go Yamamoto, ein eigentlich auch Junior aus der nationalen Gruppe, Baujahr 1995, also so ganz Junior ist er auch nicht mehr. Noriaki Kasai, Baujahr 1972, da also auch am Weltcup-Einzug vorbeigeschrammt, aber zum Beispiel hier besser platziert als Mackenzie Boyd-Klaus. Also sag mir mal nicht, der ist hier abgeschlagen, letzter gewesen.
Also ich
zum
muss
Erfolg hat es leider trotzdem nicht gereicht, weil dafür muss man Preoz heißen und aus Slowenien kommen.
Das stimmt. Aber also bei Noriaki Kasai, um darauf nochmal zurückzukommen, ich habe die Presseberichte gelesen vor Sapporo und Zhang Jiakou, wie er selbst noch so ein paar Zitate von ihm mitgenommen, und ich musste fast heulen, als er noch so gesagt hatte, ja, die Chancen, dass ich bei Olympia dabei bin, die liegt wahrscheinlich bei so 1%, aber ich werde bis zum letzten Tag alles geben und ich habe ja auch ganz gut im Conti Cup abgeliefert und der Mann, der hofft wirklich noch, das ist alles. Deswegen hat mich das jetzt auch wirklich noch mehr mitgenommen, dass es jetzt am Ende nicht mal für den ersten Durchgang gereicht hat, wäre dann natürlich auch nochmal ultra geil gewesen. Ich glaube, es war der 460. Weltcup oder so, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, ja. Aber ich sag mal so, keep up, Noriaki.
So.
Courchevel 2030 wartet auf dich.
So. Ja, warte mal, in 4 Jahren, dann ist er Mitte 50, 55 ungefähr.
58.
Nee, stimmt, der ist ja schon 54. Ja, vergiss es. Ja. Naja. 58. Na gut, die 4 Jahre, die kriegt er auch noch hin. Vor Heung-Chul Choi, da setzt er sich dann auch noch. Aber wahrscheinlich hört er dann auch schon auf.
Ja, das ist ja fast schon Nachwuchstalent der Südkoreaner. Naja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ja, was soll ich sagen? Also international können wir es kurz machen. Es gibt 4 Weltcup-Springer diesem Wochenende. Alle 4 werden gewonnen von Preoz. zweimal Nika, zweimal Domen und aus deutscher Sicht ein starker dritter Platz von Selina Freitag in Zhang Jiakou, den wir auf jeden Fall erwähnen wollen und erwähnen müssen. Das zweite Springen ist dann abgebrochen worden nach einem Durchgang. Hier ist Agnes Reisch als beste Deutsche auf Platz 5 platziert und für Benny kann ich gerne noch Ping Sheng hervorheben, die nämlich aus chinesischer Sicht am Freitag einen wirklich starken vierten Platz abräumt. Also da scheint zumindest so, was Nachwuchsausbildung angeht, durchaus was Gutes zu funktionieren. Und in Sapporo, ja, was gibt es da noch zu berichten? Aus japanischer Sicht durchaus breit aufgestellt. Renny Kaido, unser Renny Kaido, holt sich einen Podestplatz vor Ryo Kobayashi und hinter Naoki Nakamura, der es seit Ewigkeit mal wieder auf ein Weltcup-Podest schafft. Das Ganze am Samstagvormittag und am Sonntag sieht das Ganze dann schon eher gewöhnlich aus. Preots vor Kobayashi und Chofenik. Aber, Achtung, Benny, wir stehen in Predazzo im Auslauf und da hat Manuel Fettner das größte Alpin-Spektakel ever hingelegt, 2013. Und alles das ist natürlich auch möglich im Mixteam-Wettbewerb vor unseren Augen. Renny Kaido wird Sechster. Nimm uns doch nochmal mit durch deine Sicht auf das deutsche Skispringen, weil auch dazu haben wir dich in den letzten Wochen nicht gehört. Die Ergebnisse haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Karl Geiger wird wohl nicht bei Olympia mit dabei sein. Punkt Nummer 1. Philipp Raimund ist der stärkste gewesen mit 15 und 9. Wellinger, Paschke, Hoffmann wohl in Predazzo mit dabei. Was machen wir mit Karl?
Tja, also das traurigste Wochenende war natürlich, was war denn das? An welchem Wochenende hatten Felix Hoffmann und Philipp Raimund nochmal pausiert? Jetzt zwischenzeitlich?
Naja, jetzt letzte Woche in Sapporo.
Das war Sapporo, ne?
Rumpfteam.
Genau, das Rumpfteam von
Zakopane, Entschuldigung.
Wollte gerade sagen, Polen, ja. Genau.
Ja.
Das sogenannte Rumpfteam von drei Personen und alle mittlerweile auch über die 30er-Schwelle drüber, mit Pius Paschke, Andi Wellinger und mit Karl Geiger. Aber ja, Geiger, Pius Paschke kann man noch relativ wenig vorwerfen. Wenn man ihm natürlich am letzten Winter messen würde, der ein absoluter Ausnahmewinter war mit 6 Weltcupsiegen, dann war das natürlich ein richtig schlechter Winter. So war es, glaube ich, ein durchwachsener Winter für ihn, der oft genug aber unter die Top 20 eingezogen ist. So ist ja nicht, ne? Und zumindest zuverlässig auch in die Punkte gesprungen ist. Bei Karl Geiger und Andi Wellinger ist das gar nicht der Fall. Karl Geiger versucht sich ja komplett neu zu finden. Jetzt hat es immerhin mal für ein paar Weltcup-Punkte gereicht in Sapporo. Einmal ja auch, was war das Beste? Ich glaube, ein 14. Platz. Jetzt hinten raus, aber das ist jetzt eben die halbe Norm und das reicht halt einfach nicht. Es ist einfach schade. Also wir sehen hier einen Weltmeister, der um Medaillen gekämpft hat, auch mal bei Olympischen Spielen. Und jetzt ist er in dieser Saison zuverlässig, eher außerhalb der Top 50 sogar gewesen, als drin. Das ist einfach ähnlich natürlich wie Olympiasieger Andi Wellinger, wobei da es noch ein bisschen abgeschwächter ist. Einfach nicht das Niveau, was wir sehen wollten. Aber ich sag mal so, die neuen Kleidervorschriften und die ein oder andere kleinere Revolution im Skispringen bevorzugt dann plötzlich einen Springer wie Felix Hoffmann. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille.
Ja, Karl Geiger, 43. im Gesamtweltcup, 34 Punkte geholt, zweimal 27. beim zweiten Weltcup-Springen, einmal 23. Jetzt das beste Winterergebnis, Rang 14.
So ist es. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, Philipp Raimund und Felix Hoffmann, um da jetzt auch noch ein paar positive Worte zu machen, ich glaube, Raimund hat tatsächlich ansetzen können an den letzten zwei Saisons oder den letzten anderthalb Saisons und hat sich wirklich zu den Top 15, Top 10 Springern mittlerweile gemausert. Und Felix Hoffmann kam ja wirklich wie ein Phönix aus der Asche. Der hat ja vorher gar keine große Rolle im Weltcup-Team gespielt. Plötzlich steht er hier ein paar Mal auf dem Podium. Also wir haben da zwei jüngere, Hoffmann ist auch schon 28, aber Raimund haben wir da einen Mitte-20-Jährigen, dem man, glaube ich, auch zutrauen kann, zumindest um die Top 5, vielleicht auch, wenn alles stimmt, um einen Podestplatz bei Olympia mitzukämpfen, aber da muss dann eben auch alles stimmen.
Genau, ein paar waren ja nicht mit in Sapporo dabei und deswegen gerne auch nochmal der Hinweis an dich, Benny, Gesamtweltcup-Wertung aktuell vor Ja, die steht nämlich jetzt an. Der Skiflug-WM an diesem Wochenende, die hat ja keine.
Das ist auch. Das ist fast alles, ja, was da drauf kommt. Das ist absurd.
Das ist wirklich krass. Ja, das zählt nicht zur Weltcup-Wertung mit dazu, was da am Wochenende auf der Heini-Klopfer Skiflugschanze in Oberstdorf passiert, wo wir vor 4 Jahren übrigens auch an der Schanze standen. Als Eto Nusiain nach dem ersten Durchgang auf Rang 2 war hier, ja, das weiß ich auch noch. Dann ist Willing und dann ist Olympia. Und ich sage nur eins: Renny Kaido ist Dritter in der Gesamtweltcup-Wertung vor Hörl, Lanisek, Zofenik, Reim und Ember, Hoffmann, Kraft, Fettner und Co.
Unfassbar.
2 Japaner in den Top 10. Ist ja wirklich Wahnsinn. Also, Dom Preots ist enteilt, aber unser Junge macht da weiter richtig Radau. Und das wird er hoffentlich auch in Oberstdorf machen. Achtung, verändertes Format. Qualifikation bereits am Donnerstag. Freitag das Teamfliegen. Nee, Quatsch, andersrum. So, Freitag und Samstag, es gibt 4 Durchgänge planmäßig im Einzelwettbewerb. Das einzige Mal im Skispringen überhaupt, dass das passiert. Und am Sonntag ist dann das Teamfliegen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf geplant. Währenddessen sind die Frauen jetzt unter der Woche in Sao zu Gast und dann am Wochenende in Sapporo. Das heißt, die bleiben in Fernost und wir drücken die Daumen. Das ist eine tolle, gelungene Skiflug werden wird, mit 4 Einzeldurchgängen, die dann auch über die Zeit gehen. Und wir melden uns nach der Unterbrechung wieder mit allem, was noch im Langlauf übrig geblieben ist. Unter anderem 2 Weltcups in Oberhof. Bis gleich.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit nordischer Kombination, Langlauf, Snowboard und Eiskunstlauf. Und Benny, du hast dich in den letzten Tagen auch mal, oder nicht ganz so oft, zur nordischen Kombination geäußert. Deswegen erstmal schön, dass sie wieder zurück ist in Oberhof und nicht so schön, dass wir nicht nur sehr, sehr wenige Kombinierer bei Olympia sehen, sondern ja auch keine Kombiniererin bei Olympia. Das wird so komisch sein einfach. Wir haben jetzt Woche um Woche natürlich Ambruster, Chatline, aber das funktioniert einfach nicht.
Im Übrigen hätten wir wahrscheinlich eine sichere Medaille, weil niemand in diesem gesamten Wintersport-Business ist, glaube ich, so zuverlässig auf Platz 3 in Weltcups wie Natalie Ambruster, wie auch in der vergangenen Woche wieder. Uns ärgert das ja alle unfassbar und irgendwie wirkt ja auch die Sportart hilflos, was sie denn jetzt noch machen soll, um das vielleicht zumindest zu den nächsten Olympischen Spielen zu kriegen. Aber ja, diese Bühne, die wird ihnen fehlen. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen.
Ja, so ist es. So, und wir blicken natürlich ganz kurz auf die Ergebnisse aus Oberhof. Wir haben, ja, du hast recht, einen 3. Platz von Natalie Ambruster, aber eben auch einen 2. Und auch bei den deutschen Herren gab es einen Podestplatz. Julian Schmid am Sonntag auf Rang 3 gelaufen, während die Offroad-Roster vorneweg marschiert sind auf der Normalschanze, wo beide gesprungen sind und dann eben bei den dementsprechenden Langlaufwettbewerben, die es danach noch gegeben hat. Am Samstag ist Johannes Ritzek mit Platz 5 der beste Deutsche gewesen und Natalie Ambruster meldet sich also nach dieser Otepää-Disqualifikation, die sie ja in der Vorwoche über sich ergehen lassen musste, ganz gut zurück. So, und dann sind wir im Langlauf angekommen. Auch der wurde in der Rennsteig-Arena ausgetragen. Heißt es so? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall in dem Stadion, in dem ja in der Woche davor noch der Biathlon-Zirkus Station gemacht hat. Und ich sag mal so, das hat ordentlich Schlagzeilen gegeben aus deutscher Sicht. Denn Koletta Ritzek hat den 2. Platz im Freistil-Sprint abgeliefert. Das gibt's eigentlich gar nicht. Dass da eine Deutsche im Finale ist, schon eine Überraschung. Und ja, dass da nur Jonas Hundling schneller ist, das gibt's eigentlich erst recht nicht. Bei den Herren muss ich aber auch auf der anderen Seite sagen, hat es jetzt kein Deutscher in die Viertelfinals geschafft. Aber insgesamt ist auch dieser Sprinterfolg wieder einmal ein ganz großes Ausrufezeichen. Das haben wir ja schon mal bei Olympia gesehen, dass das auch für eine Überraschung gut ist. Und dann gab es noch 10-Kilometer-Rennen. Janosch Brugger 16. bester Deutscher dort. Und bei den Frauen Katharina Hennig-Dotzler auf Rang 8. Also vielleicht hat das Team um Peter Schlickenrieder in Predazzo ja auch eine Überraschung für uns parat. 10 Kilometer der Frauen gucken wir uns an.
Ja, definitiv. Und ja, also auch schon wieder tolle Ausgangslage. Also, dass man da vereinzelt für gute Ergebnisse sorgen kann, das wissen ja mittlerweile gut genug. Du hast schon Olympia auch angesprochen.
Und ich habe Laura Gimbler vergessen. Denn nicht
genau,
nur
Platz 4. 2 und 4. Unfassbar.
Nicht nur eine Deutsche, gleich 2 im Sprintfinale. Es ist wirklich absurd. Peter Schlickenrieder, du bist der Goat.
Ich glaube, niemand wurde nach Renny Kaido so viel abgekultet hier wie Peter Schlickenrieder. Sag ich jetzt einfach mal.
Völlig zu Recht. So, wer auch abgekultet wird, ist Ramona Hofmeister. Die war ja wochenlang, monatelang raus, hat um ihre Olympia-Qualifikation gezittert. Die Parallel-Riesenslalom-Spezialistin im Snowboard. Und jetzt hat sie tatsächlich schon wieder den Weltcupsieg eingeheimst. Am Samstag in Bansko, am Sonntag gleich nochmal Platz 3 nachgelegt. Also die ist nicht nur irgendwie zurück, sondern sogar in der olympischen Favoritenrolle. Und Benny, dein Lieblingssport, Eiskunstlauf, Europameisterschaft in Sheffield. Wir machen es kurz. Keine Olympia-Hoffnung, glaube ich, groß, wenn ich es jetzt richtig überblicke, aber zumindest schöne Ergebnisse im 17. Gesamtrang für ein erstmalig angetretenes deutsches Paar. Auch Genrik Gartung aus, oder erst 18 Jahre alt, hat er sein Debüt dort bis ins Finale, bis in die Kür gezogen. Also das läuft doch ganz gut. So, Olympia-Vorfreude hin oder her. Es gibt noch mehr im Sport, deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen hier Tempo und melden uns gleich wieder mit NFL, Basketball und Co. Nachher noch der Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im vorletzten ganz kurzen Take nochmal wieder mit US-Sport, Benny, denn Skiflug-WM steht vor der Tür, die Australian Open laufen, Handball-EM ist und der Super Bowl ist ja auch nicht mehr so lange. Die Halbfinals stehen vor der Tür, also die Championship Games warten auf uns. Die Broncos haben die Bills geschlagen. Die Seahawks demontieren die 49ers. Die Patriots schaffen es mal wieder ins Halbfinale und schlagen die Texans. Und die Bears verlieren in Overtime gegen die Rams. Also haben wir jetzt Sonntag, 21 Uhr, Broncos gegen Patriots. Und Montag haben wir um 0.30 Uhr Seahawks gegen Rams. Und für deine Pittsburgh Steelers ist es wahrscheinlich nicht nur der Abschied eines langjährigen Trainers, sondern auch für Aaron Rodgers. Das muss man vielleicht noch nachtragen.
Ja, genau, jetzt ist natürlich die Frage, wartet jetzt das Karriereende auf Aaron Rodgers? Gibt es nochmal ein Gastspiel? Es sieht alles nach Karriereende aus. Und ja, für die Steelers, ich meine, da muss man natürlich auch nochmal das Ergebnis nennen, weil das war eine ordentliche Packung. 6:30 geht man gegen die Houston Texans raus. Du hast schon die Patriots angesprochen, mit einer souveränen Leistung, auch da 16:3 durch den Top-Defense gegen die Chargers gewonnen. Und ich meine, die RTL-Experten haben ja so schön gesagt, es ist schon möglich, dass die Patriots hier den Durchmarsch packen und plötzlich dieses Ding sogar noch holen. Nach Jahren der Trauer kann man, glaube ich, nicht anders sagen, nachdem man zuvor ja eigentlich jahrelang den Super Bowl dominiert hatte. Jetzt vielleicht die Rückkehr? Fragezeichen. Wir werden es sehen, denn wir können natürlich dann noch ganz kurz auf die Conference Championships gucken. Da treffen jetzt die Denver Broncos auf die New England Patriots und die Seattle Seahawks auf die Los Angeles Rams. Das alles schon in wenigen Tagen, nämlich am nächsten Wochenende.
So sieht's aus. Und dann gab es noch, und das ist ja tatsächlich auch eigentlich, selbst das könnte ein Folgentitel sein, das erste Regular Season Game der NBA auf deutschem Boden fand in Berlin statt. So, unser Mann vor Ort, bitteschön. 450.000 Leute haben sich nach dpa-Informationen auf die Spiele in London jetzt dieser Tage und in Berlin registriert. In Berlin vor knapp 14.000 Leuten haben die Magic gegen die Grizzlies gewonnen. Wie viel hat man denn da, bekannte Frage in diesem Podcast, in der Stadt von mitbekommen?
Naja,
sagt der Scherb nichts.
Den Tag habe ich, ja, natürlich nicht. Ich habe den Tag ja auch in der Redaktion verbracht und habe das Spiel tatsächlich dort gesehen, auch in Teilen nebenher. Und fand natürlich die Aufmachung ziemlich spannend. Ich meine, die US-Hymne und die deutsche Hymne wurden nacheinander gesungen von mehr oder weniger prominenten Persönlichkeiten. Ich glaube, die The Voice-Siegerin oder so hat ja die deutsche Hymne unter anderem gesungen. Generell, also man hat schon gemerkt, diese Stadt bebt so ein Stück weit. Die Zuschauer hatten richtig Bock und haben ja auch am Ende so ein bisschen Wagner-Festspiele gesehen. das war natürlich auch nochmal schön, dass dann auch die beiden Stars die Wagner-Brüder, da dann auch beide natürlich sogar noch in diesem Game spielen können. Das hat natürlich dieses erste NBA-Game auf deutschem Boden auch echt nochmal besonderer gemacht und, glaube ich, auch wirklich viele deutsche Zuschauer mitgenommen.
Wenn man besonders steigert, dann muss es toll gewesen sein. Bayreuth oder Berlin, Hauptsache Basketball, so, ist das Motto bei genau. Benjamin Scherz. Da
hat jemand den Übergang verstanden.
So, die Wagner-Festspiele. Und wir machen jetzt nicht die Wagner-Festspiele, sondern die Toppenmüller-Demontage. Oder wie ihr es in unserem Folgentitel lesen könnt. Defense kills Dino. Da hilft auch nicht, dass die Offense Games gewinnt. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball-Benny. Vorschlag zur Güte. Wir sparen uns heute mal dritte Liga und sagen jetzt nur zwei Sätze zur zweiten Liga und springen dann ganz schnell durch zwei Spieltage der Bundesliga, weil wir haben noch ein bisschen mehr zu besprechen. Bist du damit fein?
Damit bin ich fein.
Sehr gut. Dann sage ich ganz kurz, Arminia Bielefeld ist jetzt 16. in der zweiten Liga. Habe ich am Anfang der Folge schon genug zu gesagt. Deswegen darfst du jetzt gerne einen Satz zu Hertha gegen Schalke am Samstagabend im Olympiastadion sagen. 0:0, Fan-Clash, muss man ja eher sagen, und ein enttäuschter Benjamin Scherb im Stadion. Das lag nicht nur am Ergebnis.
Nee, die Stimmung fiel ja praktisch weg, weil die Hertha-Ultras ihren Support eingestellt hatten, weil es vor dem Spiel und zu Spielbeginn zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Hertha-Fans gekommen ist. Genauere Einschätzungen traue ich mich nicht auszusagen, weil da tatsächlich Aussage gegen Aussage in gewisser Weise liegt. Hertha und die Ultra-Gruppierungen von Hertha und Schalke unabhängig voneinander stehen da so ein bisschen gegen die Aussagen der Berliner Polizei, die da sagen, dass dass wohl gewalttätige Ausschreitungen, da brauchte es angeblich Pfefferspray und man musste dagegen gehen und am Ende gab es über 50 Verletzte. Deswegen haben beide Teams den Support eingestellt und die Stimmung war so wie das Spiel, langweilig, 0:0. am Ende kann, glaube ich, trotzdem Schalke besser damit leben als die Hertha, die ja sich jetzt durchaus trotzdem Ambitionen macht nach oben, während Schalke durch den Punkt, der eher ein Gewinn ist, weil Loris Karius da einiges weggeschafft hat, sogar die Führung der Tabelle ja ausgebaut hat, auf 4 Punkte auf Elversberg, die ja wiederum als Tabellenzweiter überraschenderweise in Nürnberg verloren haben, die mal eben das Spiel drehten. Und sonst oben im oberen Drittel auch nur Kaiserslautern auf Rang 5 vorgezogen, als das einzige Team aus dem oberen Drittel, was sonst gewonnen hat, 3:1 gegen Hannover. Ich glaube, das ist so das Wichtigste aus der zweiten Liga.
Genau, dann würde ich sagen, eine gute Besserung an Kollege Brackelmann vom SC Paderborn. Auch der Verein hat verloren von den Top-Teams und ich bin dann gespannt. Die Lilien 3:3 in Bochum, was es am Freitagabend gibt. Ich bin am Bölle vor Ort bei Darmstadt gegen Nürnberg. Bin ich sehr gespannt. Trainerduell Klose gegen Kohfeldt. Ist sicherlich auch nicht uninteressant. Geil. So, dann kommen wir in die Bundesliga. Da gab es die englische Woche, da haben wir natürlich in der 310. Folge bereits drauf geschaut. Das ist Augsburger 1:1 gegen Union, lassen wir unter den Tisch fallen. HSV Leverkusen wird am 4.3. nachgeholt. Und dann sind wir am Freitag schon am Thema angekommen. Nämlich, ja, wie sagt Nico Mannstein so schön, am Ende ist es Horst Steffen, der die Trainer begräbt in der Bundesliga-Saison. Dino Toppmüller fliegt nach dem 3:3 von Eintracht Frankfurt an der Weser und wird bei der Eintracht entlassen. Er ist der erste Chefcoach nach 10 Jahren, der bei den Hessen fliegt. Nach nur einem Sieg aus den letzten 9 Pflichtspielen, einem wackeligen Platz in der Tabelle in puncto Europapokalplätze und der schlechtesten Defensive der Liga, Benni. Zu früh?
Also, ich glaube, wenn man was mittlerweile auch nach 18 Spielen sagen kann, ist, dass Dino Toppmüller diese Defensive nie in den Griff bekommen hat. Ich meine, mit 38 Toren bewegt sich da ja Frankfurt sogar als zweitbestes Team da, was die Tore angeht. Defensive eben aber mit die schlechteste Verteidigung. Es wurden die langweilig in den Frankfurt-Spielen, aber wie gesagt, Dino Toppmüller konnte diese Defensive langfristig einfach nicht stabilisieren. Das zieht sich hier durch die Saison wie ein Kaugummi und kostet natürlich auch reichlich Punkte. So ja auch gegen Bremen wieder, 3:3 am Ende. David, warst ja da. Wie hast du dieses Spiel erlebt erstmal, als Dino Toppmüller noch auf der Bank saß?
Was, in Bremen war ich nicht, das wüsste ich.
Nein, aber du hast ja das Spiel verfolgt und beruflich verfolgt.
Selbst das habe ich nicht gemacht, weil ich das ganze Wochenende gesungen habe tatsächlich, mein Freund. Ich hatte keinen Empfang, ich war doch in Thüringen, das
hab
ich dir doch erzählt. Ich hatte keinen Empfang, ich war in Thüringen. Das Spiel habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Deswegen, ich habe aber zahlreiche andere Spiele von Dino Toppenmüller gesehen. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten. Ich erinnere mich an ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Gegen Union hat man auch teilweise geführt und zu Hause nicht zu Ende bekommen. Jetzt ist er also gegangen, drei Co-Trainer noch mit, Jan Fieser ist geblieben und übernehmen tut jetzt natürlich kein geringer als der Fußballgott. Der wird jetzt überall rangezogen, ist aber nicht der Verantwortliche Alex Meyer, sondern eigentlich ist es Dennis Schmidt. Trainiert eigentlich die U21, zumindest in Karabach-Akdam, in Baku am Mittwoch in der Champions League. Und dann ist die Frage, wer kommt? Terzic, Alonso, Hütter, Roger Schmidt oder Alonso. Der Top-Favorit aktuell, Marco Rose. Hast du denn einen Favoriten?
Ich würde jetzt einfach mal von den Namen bei Marco Rose mitgehen, glaube ich. Mhm. Irgendwie kann ich mir den ganz gut an der Seitenlinie bei der Eintracht vorstellen. Ich glaube, Terzic, ich glaube nicht, dass Terzic gut genug wäre für die Frankfurt Bank. Ich glaube daran nicht.
Ich glaube, Alonso ist zu ähnlich.
Das mag sogar sein, vielleicht. Auch der hat die Defensive bei Dortmund nie in den Griff bekommen, übrigens. Ja, Alonso ist natürlich fünf Level drüber.
Zugriff auf seine Spieler, würde ich sagen.
Genau. Bei Alonso, das Einzige, was bei Alonso dafür sprechen würde, ist, dass der, glaube ich, doch seit Leverkusen eine sehr romantisierte Sicht auf den deutschen Fußball und auf die Bundesliga hat. Und nach diesem Debakel, gar nicht mal spielerisch, sondern nach diesem Debakel rund um die Personalie Alonso bei Real Madrid und den Umgang mit ihm, gefällt er sich vielleicht mal wieder so ein bisschen den Retter spielen zu können. Aber nein, daran glauben wir jetzt nicht. So weit gehen wir nicht. Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, derjenige muss, glaube ich, nicht, in Anführungszeichen, nicht mehr machen, als diese Defensiven irgendwie in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. Offensiv muss man mit dieser Auswahl, glaube ich, sich keine Gedanken machen.
Amaimouni, Echkujab, gefällt das. So, dann sind wir gespannt, wie es bei der Eintracht weitergeht. Europapokal sprechen wir gleich nochmal kurz an. Die Bayern haben die beste Hinrunde der Bundesliga-Geschichte gefeiert und wollen den Invincible-Rekord von Leverkusen knacken. Und das haben sie auch in Leipzig gezeigt. Ich dachte so zwischenzeitlich, 0-1 zur Pause, Rückstand für die Bayern, aber am Ende ein 1-5. Musiala Wahnsinn. Ist zurück, wenn auch jetzt nicht besonders spektakulär. Die Bayern machen einfach eiskalt weiter. Vorher hatte Emre Can den BVB mit einem Last-Minute-versenkten Elfmeter noch auf Kurs gebracht und zumindest auf 11 Punkte den Abstand gehalten, während Hoffenheim mit einem 1-0-Erfolg über Leverkusen auf Platz 3 springt, weil Stuttgart eben nicht über dieses 1-1 hinauskommt. Freiburg am Sonntag nur 2-2. Die Mainzer verlieren in Köln und Heidenheim ergattert sich einen Punkt in Wolfsburg, ganz wichtig, während Hamburg und Gladbach sich punktlos trennen. Wir nehmen mit, die Bayern hören einfach nicht auf.
Ja, Olise-Festspiele, drei Vorlagen, ein Tor nach Einwechslung in 30 Minuten. Dieser Mann ist wirklich, ja, faszinierend. Anders kann man das nicht sagen. Und Bayern ist wirklich auch in dieser Saison zumindest von einem anderen Stern. Anders kann man das nicht sagen. Und ich meine, es spricht ja auch nicht für die Bundesliga, dass aktuell TSG Hoffenheim auf Rang 3 steht. Das spricht eigentlich schon Bände für die Verfolger hinter den Bayern. Und ja, leider muss man das ja sagen und das konstatieren. Aber die machen auch einfach gerade wirklich einen richtig guten Job.
Ja, da kann man auf jeden Fall nicht widersprechen. So, und dann schließen wir den Bundesliga-Block mit einem kleinen Funfact. Nächste Woche Dienstag gibt es die kleinste mögliche Fußballkonferenz, nämlich zwei Spiele. St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim, die Nachholspiele am Tag danach. Dann die größte mögliche Konferenz mit 18 Spielen parallel in der Champions League. So, wir kommen kurz auf den Afrika-Cup zu sprechen. Benni, Senegal gewinnt gegen Marokko und vorher verabschieden sich alle in die Kabine. Was war denn da los vor der Verlängerung?
Also, ja, wo fangen wir denn da an? Also, zunächst einmal gab es ja schon vorm Spiel vom senegalesischen Fußballverband die ein oder andere Nachfrage bei Unannehmlichkeiten im Laufe der K.O.-Phase, was Trainer angeht. Und man sah da schon die Skepsis, ob es da nicht zu 1-2, Käufen stattgefunden ist. Und ja, genau diesen Vorwurf gab es dann ja auch nach dem Spiel von Seiten der Senegalesen. Also es war ja auch ein bisschen krude. Einerseits dieses zurückgepfiffene Tor der Senegalesen, was dann nicht mehr vom VAR geprüft werden konnte. Dann dieser krude, anders kann man es nicht sagen, Elfmeter in der Nachspielzeit, der dann versemmelt wird auch noch von Marokko, vom Gastgeber. Irgendwie gewinnt Senegal das Spiel, aber es kommt halt auch zu Ausschreitungen dann zwischen Fangruppen und zwischenzeitlich gehen eben aus Protest dann die senegalesische Mannschaft in die Kabine. Nur wegen Sadio Mané ging es dann wieder relativ schnell auf den Platz. Und ja, sie belohnten sich dann ja auch in der 94. Minute durch Pape Gueye mit dem Siegtreffer. Aber ja, krude, was da alles passiert. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch noch so ein bisschen im Nachhinein ein paar Kontrollen, was da genau gelaufen ist, weil es wirkt alles echt ein bisschen irre und amateurhaft.
Ja, genau so ist es. Trotzdem, Gratulation, so blöd es auch klingt, zum zweiten Mal Afrikameister. Ja. Senegal, Gratulation. Dann hat sich Real Madrid nicht nur von Xabi Alonso getrennt, sondern auch vom Pokal verabschiedet. Mhm. Die sind nämlich gegen den Zweitligisten Albacete Balompia ausgeschieden, während Barcelona auch nach Rückstand es zumindest geschafft hat, da in die nächste Runde einzuziehen. Missverständnis Alonso, Real Madrid damit also Geschichte und Alvaro Arbeloa, lesen kann man, Wahnsinn, hat zumindest keinen guten Start gemacht, aber in der Liga sieht es ein bisschen besser aus. So, dann guckt euch, oder hast du dazu noch was?
Nee, ich finde es nur lustig, dass gerade so alle Teams, die so ein bisschen straucheln, es irgendwie immer weiter mit Stallgeruch probieren. Also Xabi Alonso folgt, Alvaro Arbeloa, ein ehemaliger, ich glaube, der hat
bleibt
ja auch mal,
Alex Meyer
auch,
bei, der
auch
Eintracht,
mal bei Real gespielt. Alex Meyer, genau, warum der nicht? Oder auch bei Man United, wo wir ja gleich auch noch wahrscheinlich kurz drüber reden müssen, mit Michael Carrick. Genau, Michael Carrick, der die Trainerposition von Ruben Amorim übernimmt. Der hat ja auch über 400 Spiele für Man United gemacht.
Zum zweiten Mal springt er ein jetzt.
Genau, war Co-Trainer auch übrigens schon unter Solskjaer. Und ja, irgendwie ist bei solchen Top-Vereinen aktuell wohl wieder was im Gange, was Stallgeruch angeht. Ich kann davon nur warnen.
So, Stallgeruch hatten vielleicht auch die Einbrecher im Hotelzimmer von Niklas Füllkrug unter der Woche. Schaut euch mal die Woche da an, das war wirklich absurd. Der
guter Übergang.
Ist am vergangenen Wochenende verletzt gewesen, konnte nicht spielen. Nachdem er ja zu AC Milan gewechselt ist, dann wurde er ausgeraubt, Uhren und Schmuck entwendet in seinem Hotelzimmer. Und dann, jetzt am Wochenende, macht er den Siegtreffer für Milan. Ich glaube, gegen Lecce war es. Also das ist auch eine ganz besondere Woche gewesen. Auch für Florian Wirtz, der hat mal wieder getroffen. In England war ja Pokalwoche angesagt. Das läuft also so langsam an. Das dritte Tor in den letzten 5 Pflichtspielen, nachdem es ja so ein bisschen am Anfang nicht so ganz wollte mit den Toren. Dann haben wir über 500 Millionen WM-Ticketanfragen für Sommer bis auf die Gastgeberländer. Ist Deutschland tatsächlich das Land, wo am meisten Tickets von geordert werden wollen. Und am 12. Februar startet die Nations League-Auslosung. Das ist dann also der Beginn der Ansetzung für die erste Ewigkeits-Länderspielpause, die wir dann im Herbst bekommen. Und Benny, ganz interessante News, die ich noch finde, die ich gelesen habe, Miroslav Klose, sehe ich am Freitag dann. Frage ich mal. Sagt, dass seine Bestmarke von 16 WM-Toren bei der WM wohl fallen wird. Er glaubt, dass Messi mit 13 und Mbappé mit 12 durchaus ihm Konkurrenz machen können. Sagt aber auch, Leute, also eigentlich bin ich trotzdem der Geilste, weil ich habe damals keine Elfmeter geschossen.
So, genau, das kommt noch dazu. Und ja, wahrscheinlich hat er recht. Ich meine, Mbappé ist ja the one and only bei Frankreich, aber auch bei Real. Lionel Messi muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ja, wahrscheinlich hat er recht, dass er überholt wird, aber ja, dieser Elfmeterpunkt ist eigentlich ein ganz interessanter Funfact, das stimmt. Der wird natürlich in den seltensten Fällen noch mitgenannt dazu, aber Klose wird das wahrscheinlich bis zum Ende noch vor sich hertragen, wenn er dann doch mal überholt werden sollte.
So ist es, richtig. So, dann ganz kurz traditionell Europapokal-Tipps von Benjamin Scherb. Wir haben am Dienstag den BVB, der ist zu Gast in Tottenham. Mit einem Sieg kann man sich durchaus in Richtung Achtelfinale bringen. Auch Leverkusen bei Piräus mit einem Auswärtserfolg auf Kurs weitermachen. Sagst du, es schaffen beide den Auswärtserfolg?
Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Insbesondere bei Dortmund sehe ich eigentlich eine gute Möglichkeit, um das mal so zu sagen. Ich meine, Tottenham nicht gut in Form, Dortmund solide Zweiter in der Bundesliga. Auch die reißen jetzt gerade keine Bäume aus, aber gegen dieses Tottenham, wir haben ja eben erst mit dem großen Tottenham-Fan David Müller geredet, der ist fassungslos. Und ja. Wenn die das verlieren. Und ich sage mal so, ich meine, in Tottenham kann das richtig wehtun und für Dortmund könnten das drei wichtige Punkte sein. Damit würde man wahrscheinlich unter die Top 8 rücken. Und ja, Leverkusen mache ich mir auch keine Sorgen gegen in Piräus.
Ja, das ist also das, womit ich auf jeden Fall auch mitgehen würde. Und am Mittwoch in der frühen Anstoßzeit ist das Alles-oder-Nichts-Spiel von Dennis Schmidt und Alex Meyer mit der Frankfurter Eintracht in Baku gegen Karabach Akdam. Da muss ein Sieg her, sonst ist die Eintracht weg vom Fenster. Schafft sie es denn nach dem Topmüller aus?
Interessant übrigens, weil Karabach ist mit Rang 22 aktuell 3 Punkte vor der Eintracht nach 6 Spielen.
Ich habe mir die schon angeguckt, natürlich 90 Minuten gegen Ajax. Das war ein Fußballfest, möchte man sagen.
Ja, da bin ich mir sicher. Aber am Ende stehen da 7 Punkte und 3 Punkte mehr als bei Frankfurt. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn man etwas nicht darf, insbesondere jetzt natürlich nach der Trainerentlassung von Dino Topmann, dann wahrscheinlich Karabach Akdam jetzt hier unterschätzen, insbesondere auswärts. Frankfurt muss das natürlich gewinnen, um hier irgendeine Rolle noch zu spielen. Und ich sag auch, sie machen es. Ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen was losgelassen mit dem Trainerwechsel. Wie so oft gibt es jetzt diesen kurzfristigen Trainereffekt, glaube ich.
Gurbanow hat also das schlechtere Los gezogen in der Benjamin-Scher-Prognose im Vergleich zu dem Fußballgott.
Der Peter Peters von Karabach Akdam.
Gurbanow, so ist es. Und die Bayern. Das wird mein Tickerspiel. Ich habe ein bisschen Angst vor der Torflut. Oder ist Saint-Gilloise doch gar nicht so schlecht, wie man als Bayern-Fan denken mag? Als 27. mit 15 Gegentoren in 6 Spielen. Bayern gegen Union Saint-Gilloise.
Tja, die zweitbeste Offensive der bisherigen Champions League-Saison. Nur Paris ist, ja, was die Tore angeht, vor Bayern. Aber punktetechnisch auch hinter Bayern, 2 Punkte. Ja, ich glaube, gegen diese Bayern, da ist kein Durchkommen für Saint-Gilloise, die jetzt auch nicht sonderlich gut in die Champions-League-Saison in der ersten Hälfte gestartet sind. 6 Punkte aus 6 Spielen. Die werden nichts mit dem Weiterkommen zu tun haben. Und wahrscheinlich wird das wieder ein kleines Schützenfest bei den Bayern aktuell.
Ja. Das ist durchaus möglich und dann verweise ich noch auf mein erstes Tickerspiel diese Woche. Ich bin unfassbar gehypt auf das Keller-Duell in der Champions League. Das zweite Königslassen-Duell ever, was um 16.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Kairat Almaty als Tabellenletzter empfängt. Ach, Club Brügge als 31. Die stehen sogar noch hinter der Eintracht. Das wird ein Gänsehautspiel. Ansonsten aber tatsächlich, also mit Inter Arsenal auch noch interessante Partien, Galatasaray gegen Atletico, Juve gegen Benfica, das kann man sich durchaus angucken. Benny, aber eigentlich freuen wir uns ja schon auf Freitag, denn nicht nur die Skiflug-WM startet da, sondern auch Hamburger Stadtduell. Der Bundesligaspieltag 19 startet mit St. Pauli gegen Hamburg. Also es hört einfach nicht auf.
Ja, ein Freitagabendspiel zum Zungeschnalzen, da kann man sich wirklich drauf freuen. Und ja, hat ja auch ein bisschen was auszusagen. Ich meine, der HSV steht aktuell noch besser da als St. Pauli, die ja aktuell noch Schlusslicht sind. Aber naja, mit so einem Sieg, der ja in so einem Derby durchaus mal drin ist, würde sich St. Pauli da auch 2 Punkte ranmausern. Also ja, ich bin sehr gespannt, was auch da passiert in Hamburg. Aber ja, eine Woche, in der mal wieder einiges ansteht, David.
Samstagnachmittag, Eintracht gegen Hoffenheim. Mal gucken, wer an der Seitenlinie steht. Von daher bleibt gesund, euch eine schöne Woche und viel Spaß mit den Australian Open in der Nacht, der Handball-EM am Abend davor, der NFL am Wochenende, die euch dann auch noch eine gute Nachtbeschäftigung beschert. Die Skiflug-WM läuft tagsüber, wir haben Kitzbühel, also was will man eigentlich? Verdammt nochmal, mehr.
Ganz genau und deswegen bis nächste Woche und gehabt's euch wohl.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.